Stell dir vor, du betrittst eine, ja, sagen wir mal, eine Notaufnahme. Also normalerweise erwartet man da ja absolute klinische Präzision, oder?
Mhm, absolut. Alles steril.
Genau, es riecht extrem nach Desinfektionsmittel. Im Hintergrund piepsen diese Maschinen so monoton vor sich hin. Und sagen wir, du hast ein gebrochenes Bein. Das Röntgenbild zeigt den Riss, der Arzt gibst es ein und zack, Fall erledigt.
Ein rein medizinisches Problem, das mechanisch gelöst wird.
Richtig, alles ist sauber, alles ist kategorisiert. Aber, und hier wird's interessant, was passiert eigentlich, wenn wir nicht nur diesen rein physischen Schaden betrachten? Was ist, wenn dieses gebrochene Bein für dich bedeutet, dass du deinen Job verlierst?
Dass du vielleicht sozial komplett abrutschst?
Ja, genau. Du schämst dich in Grund und Boden. Du bist plötzlich völlig isoliert. Und in dem Moment reicht dieses einfache Röntgenbild halt einfach nicht mehr aus.
Weil ein Gips eben keinen sozialen Ruin heilt.
So ist es. Und das ist genau unser Thema für diese heutige Analyse. Wir nehmen uns nämlich ein fast 2000 Jahre altes Dokument vor, das 9. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, und jagen das quasi mal durch den Filter der modernen Soziologie und Philosophie.
Eine extrem spannende Perspektive.
Finde ich auch. Wir wollen nämlich der Frage auf den Grund gehen, warum moderne Institutionen oft exakt die Menschen zerstören, die sie eigentlich retten sollen. Also, schön, dass du heute dabei bist. Hör uns gut zu, wir tauchen direkt ein.
Und wir haben hier wirklich ein wahnsinnig faszinierendes Spannungsfeld. Denn historische und religiöse Texte werden ja meistens in so ganz isolierten, sagen wir mal, akademischen oder rein theologischen Blasen diskutiert.
Wo der Normalsterbliche eigentlich kaum noch zuhört.
Genau. Und das durchbrechen wir heute. Wir schauen uns an, wie dieser Text eigentlich mit modernster Diskurstheorie korrespondiert.
Aber bevor wir das jetzt komplett sezieren und schauen, wie das alles in unsere heutige Welt passt, hol uns doch mal kurz ab. Wo befinden wir uns da überhaupt? Also was war das für eine Gesellschaft damals?
Sehr gerne. Also wir befinden uns historisch im jüdischen Milieu des ersten Jahrhunderts im Nahen Osten. Und das ist, das muss man wirklich betonen, absolut essentiell für das Verständnis der ganzen Handlungen.
Okay, warum?
Weil die Gesellschaft damals keine lockere, individualistische Gemeinschaft war, wie wir sie heute vielleicht kennen. Das war ein striktes Netzwerk aus Regeln.
Also sehr hierarchisch.
Und eben von knallharten sozialen Hierarchien. Wenn der Text also beispielsweise von Zöllnern spricht, also Leuten, die Steuern eintreiben,
dann darf ich mir da keinen freundlichen Finanzbeamten von heute vorstellen.
Definitiv nicht. Stell dir jemanden vor, der, sagen wir mal, heute während einer brutalen feindlichen Besatzung seine eigenen Nachbarn an den Feind verrät.
Krass, okay.
Ja, der zieht ihnen das Geld aus der Tasche und bereichert sich auch noch persönlich daran. So tief saß dieser Hass auf Zöllner. Die waren sozial und religiös absolut geächtet.
Der absolute Bodensatz der Gesellschaft sozusagen.
Aus Sicht der damaligen Gesellschaft, ja. Und der Text, den wir betrachten, der wurde vermutlich für eine Gemeinde mit einer sehr starken jüdischen Prägung geschrieben, die gerade ihr eigenes, ja, ihr Identitätsverhältnis zur Tora und zur Synagoge klären musste.
Also schreibt da niemand einfach nur so ein Tagebuch?
Nein, überhaupt nicht. Der Autor ist kein neutraler Chronist mit so einem Notizblock, der einfach mitschreibt, was passiert. Er argumentiert. Und zwar inmitten eines wirklich hitzigen Diskurses um Autorität.
Okay, bevor wir jetzt zu philosophisch werden, müssen wir uns vielleicht erstmal ansehen, was in dieser antiken Notaufnahme, von der ich vorhin sprach, eigentlich rein physisch passiert.
Ja, das Tempo in diesem Kapitel ist nämlich enorm.
Es liest sich wirklich wie die hektischste Schicht in einem komplett chaotischen Krankenhaus. Also da wird direkt am Anfang ein Gelähmter hereingetragen. Dann sieht Jesus diesen verachteten Zöllner, diesen Matthäus, auf der Straße und rekrutiert ihn quasi vom Fleck weg.
Was damals ein absoluter Skandal war.
Richtig. Und kurz darauf sitzt er mit genau diesen gesellschaftlichen Außenseitern beim Essen. Dann haben wir da noch eine Frau mit chronischen Blutungen, die drängt sich heimlich durch die Menge, nur um sein Gewand zu berühren.
Dann kommt noch der Vorsteher angerannt, dessen Tochter im Sterben liegt.
Blinde rufen nach Hilfe. Ein Stummer, der angeblich von einem Dämon besessen ist, wird reingebracht. Also das ist ein unglaubliches Tempo. Es wirkt fast so, als ob der Chefarzt dieser Notaufnahme gleichzeitig als so ein provokanter Sozialphilosoph agiert.
Das Faszinierende hierbei ist eben, dass diese Abfolge literarisch absolut kein Zufall ist. Das ist keine lose Sammlung von Mirakeln oder Zaubertricks.
Also nicht einfach eine Show, um zu zeigen, wie toll Jesus zaubern kann.
Nein, gar nicht. Der Autor hat das nicht wahllos zusammengetragen. Es handelt sich um eine theologisch extrem geordnete Verdichtung.
Wie meinst du das genau?
Wir sehen hier eine innere, sehr präzise Argumentationslinie. Es beginnt mit Heilung und Sündenvergebung, geht dann nahtlos über in diese Mahlgemeinschaft mit den Ausgestoßenen und das führt dann natürlich zum direkten Konflikt mit den Eliten.
Den Pharisäern und Schriftgelehrten.
Exakt. Und all das mündet in die Vorbereitung auf einen kompletten Neubeginn. Jesus wird hier nicht einfach nur als Wundertäter inszeniert, er tritt auf als der, und jetzt wird's theologisch, eschatologische Bevollmächtigte.
Okay, warte mal, stopp. Eschatologischer Bevollmächtigter, das ist genau so ein Begriff, für den man im Theologiestudium wahrscheinlich 5 Euro ins Phrasenschwein werfen muss. Was bedeutet das in der Praxis, also so für die Leute auf der Straße?
Ja, fair point. Also Eschatologie beschäftigt sich ganz grob gesagt mit den letzten Dingen oder der Endzeit. Wenn wir Jesus hier als eschatologischen Bevollmächtigten bezeichnen, heißt das, er flickt nicht einfach nur ein altes, kaputtes System ein bisschen zusammen.
Er klebt kein Pflaster drauf?
Genau, er handelt mit der ultimativen Autorität Gottes, um eine völlig neue Realität, eine neue Weltordnung anbrechen zu lassen. Er ist kein Reparaturservice für kaputte Beine, sondern er repräsentiert das Ende einer alten Logik, der Logik von Ausschluss und Strafe.
Okay, dröseln wir das mal auf. Da ist ja direkt diese erste Szene, an der ich beim Lesen wirklich komplett hängen geblieben bin. Da wird dieser Gelähmte zu Jesus gebracht. Er kann nicht laufen, er wird von anderen getragen.
Eine extrem hilflose Situation.
Total. Und wenn ich gelähmt bin und zu einem Heiler gebracht werde, dann ist doch mein absolut primäres, einziges Ziel, ich will wieder laufen können.
Das würde man erwarten, ja.
Aber was macht Jesus? Er sieht den Mann an und spricht ihm als allererstes die Sündenvergebung zu. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Erst später heilt er dann die Lähmung. Wenn wir mal ehrlich sind, wirkt das doch auf den ersten Blick wie eine völlig falsche Prioritätensetzung, oder?
Aus heutiger, rein medizinischer Sicht, absolut.
Ja, warum fängt er denn mit dieser moralischen Schuld an, wenn das physische Problem doch so extrem laut nach Hilfe schreit?
Das ist genau die Irritation, die der Text beabsichtigt. Das ist wirklich der Schlüsselmoment des ganzen Kapitels. Wir stoßen hier nämlich auf eine extrem tiefe anthropologische Einsicht.
Anthropologisch im Sinne von, wie der Mensch als Ganzes funktioniert?
Richtig. Wir müssen verstehen, dass Menschen fast immer doppelt leiden. Auf der einen Seite steht der reale physische Schmerz, in diesem Fall also die Querschnittslähmung.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite steht die soziale Zuschreibung.
Also meinst du damit, dass die Gesellschaft damals körperliche Krankheit und moralisches Versagen einfach in denselben Topf geworfen hat?
Exakt das. In der Antike, aber wenn wir ehrlich sind, oft auch heute noch auf subtile Art, gingen Krankheit, Schuld, Scham und sozialer Ausschluss Hand in Hand.
Wer krank war, hatte wohl irgendwas falsch gemacht.
Also, der verfehlt seine absolute personale Wirklichkeit.
Okay, verstehe.
Stell dir vor, Jesus hätte den Mann einfach nur geheilt. Er hätte wieder laufen können, ja, aber die Nachbarn hätten vielleicht immer noch hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Schaut mal, ja, er läuft zwar, aber er ist immer noch dieser Sünder, den Gott damals verflucht hatte.
Die Scham wäre also komplett geblieben. Der Makel geht nicht weg.
Ganz genau. Wenn Jesus also zuerst die Sünden vergibt, durchbricht er diese Reduktion. Er sagt im Grunde, du bist nicht deine Krankheit, du bist nicht dein sozialer Makel, du bist nicht deine Schuld.
Er heilt also zuerst den sozialen Ruin, bevor er den physischen Körper überhaupt anfasst.
Schön formuliert, ja. Die Vergebung stellt die fundamentale Würde wieder her, bevor der Körper repariert wird. Der Text formuliert hier ein wirklich extrem realistisches Menschenbild.
Nämlich?
Dass Menschen kaputt sind, marginalisiert, oft orientierungslos, aber gleichzeitig werden sie als unendlich würde- und glaubensfähig verstanden. Die Frau mit dem Blutfluss, die seit 12 Jahren als unrein galt und niemanden anfassen durfte.
Oder der verachtete Zöllner.
Richtig, oder der Blinde. Das sind alles keine Statisten, die wir als Leser einfach nur bemitleiden sollen. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass Menschenwürde genau dort gilt, wo die Gesellschaft eigentlich nur Defizite sieht.
Wir haben hier also diese tief religiöse, eigentlich wunderschöne Geschichte über Würde und Heilung. Aber jetzt müssen wir mal brutal ehrlich sein.
Nur zu.
Warum sollte sich heute, sagen wir mal, eine säkulare Richterin, ein Parlamentarier im Bundestag oder auch ein ganz normaler Sozialarbeiter für so eine antike Wundererzählung interessieren?
Das ist die entscheidende Frage für die Übertragung.
Wie kriegen wir diese theologische Einsicht in einen modernen Gerichtssaal oder in ein UN-Gremium, ohne dass es sich sofort nach einer Sonntagspredigt in der Kirche anhört? Und hier wird es nämlich wirklich spannend, denn die Analyse, die wir uns anschauen, bringt hier den Philosophen Jürgen Habermas ins Spiel.
Richtig. Habermas hat das Konzept der sogenannten öffentlichen Vernunft geprägt. Und dieses Konzept ist für säkulare Gesellschaften wie unsere eigentlich überlebenswichtig.
Wie genau funktioniert dieser Mechanismus der öffentlichen Vernunft? Also was macht ein Habermas da eigentlich mit so alten religiösen Texten?
Folgendes. In einer pluralistischen, säkularen Demokratie können wir Gesetze oder staatliches Handeln nicht einfach damit begründen, dass wir sagen,
und Gott es so gesagt hat.
Oder weil es halt in Kapitel 9 steht.
Genau.
Das funktioniert nicht, weil eben nicht alle Bürger denselben Glauben teilen. Aber, und das ist das Spannende, Habermas sagt auch, dass religiöse Traditionen ein gigantisches Reservoir an moralischer Wahrheit und Bedeutung besitzen, das wir nicht einfach wegwerfen dürfen.
Und wie retten wir das dann in den säkularen Staat?
Der Mechanismus besteht in einem Übersetzungsvorbehalt. Wir müssen den universellen ethischen Kern aus dieser religiösen Sprache in eine säkulare, für alle zugängliche Sprache übersetzen. Wenn der Text also theologische Wahrheiten formuliert, übersetzt die öffentliche Vernunft diese in handfeste sozialethische Prinzipien.
Wir den ganz zentralen Satz, den Jesus den Pharisäern entgegenwirft, als die sich furchtbar darüber aufregen, dass er mit diesem Zöllner beim Essen sitzt. Er sagt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.
Ein harter Vorwurf an die Elite.
Absolut. Die Pharisäer pockten ja auf die strikte Einhaltung ritueller Regeln und ganz genaue Grenzziehungen. Wenn wir das nun durch diesen Habermas-Filter in die Sprache der öffentlichen Vernunft übersetzen, bedeutet das Folgendes.
Jetzt kommt's.
Gerechte Praxis ist nicht primär die korrekte Anwendung von Distinktionsregeln, also Vorschriften, die minutiös klären, wer dazugehört und wer nicht.
Sondern
Gerechtigkeit ist die tätige Wiederherstellung beschädigter Teilhabe.
Wow. Okay. Gerechtigkeit ist die Wiederherstellung beschädigter Teilhabe. Das ist ein wirklich starker Satz.
Ja, und wenn Jesus sich mit dem verachteten Zöllner an einen Tisch setzt, dann ist das ja keine moralische Gleichgültigkeit gegenüber dessen Fehlern. Er sagt nicht, dass der Zöllner alles richtig gemacht hat.
Aber was ist es dann?
Es ist das, was man in der Soziologie einen performativen Widerspruch gegen Exklusionslogiken nennt.
Halt, stopp. Performativer Widerspruch gegen Exklusionslogiken. Okay, das müssen wir jetzt dringend in Alltagssprache übersetzen. Was widerspricht da genau wem?
Okay, fangen wir mit der Exklusionslogik an. Das ist eine gesellschaftliche Regel, die sagt, dieser Mensch hat versagt, er ist unrein, er passt nicht ins Raster, also schließen wir ihn aus.
Das ist quasi die Logik der Pharisäer gewesen.
Genau. Und ein performativer Widerspruch bedeutet nun, dass ich diese Regel nicht einfach nur in irgendeiner Theorie debattiere, ich diskutiere nicht darüber. Ich führe sie durch meine konkrete Handlung, durch meine Performance ad absurdum.
Indem Jesus sich also einfach zu diesem Ausgestoßenen an den Tisch setzt und ganz normal mit ihm isst, zerstört er diese Logik der Ausgrenzung quasi durch die Tat selbst.
Exakt. Er demonstriert. Eine Gesellschaft, die Menschen endgültig auf ihre Vergangenheit oder auf ihre Fehler festlegt, die handelt schlichtweg Unrecht. Barmherzigkeit wird hier völlig entzaubert.
Entzaubert.
Ja, sie ist kein diffuses, weiches Gefühl des Mitleids mehr, bei dem wir vielleicht ein paar Tränchen verdrücken. Sie ist eine harte, sozial vernünftige Kategorie.
Das ist ein unglaublicher Transfer. Also wenn ich das jetzt mal auf heute übertrage. Stell dir vor, du bist in der Personalabteilung eines Unternehmens.
Gutes Beispiel.
Vor dir liegt ein Lebenslauf mit riesigen Lücken. Vielleicht war die Person im Gefängnis oder sehr lange schwer krank. Die Exklusionslogik des Systems sagt jetzt ganz klar, aussortieren, der ist uns zu riskant.
Der Algorithmus wirft ihn raus.
Genau. Wenn ich mich aber als Personaler entscheide, dieser Person trotzdem eine Chance auf Teilhabe zu geben, sie wieder in das System zu integrieren, dann praktiziere ich im Grunde genau diesen performativen Widerspruch. Das ist gelebte, übersetzte Barmherzigkeit.
Sehr treffend, ja. Das ist genau die Übersetzung, die Habermas meint.
Aber, und das bringt mich zu einer Anschlussfrage, die mich da wirklich umtreibt, wenn dieses Prinzip der Barmherzigkeit so verdammt logisch und sozial so extrem vernünftig ist, warum tun sich unsere Institutionen, damals wie heute, so wahnsinnig schwer damit?
Weil Systeme Selbsterhaltungstriebe haben.
Ist dazu diese richtig starken Bilder. Es heißt da, niemand näht ein neues Stück Stoff auf einen alten, brüchigen Mantel. und niemand füllt neuen Wein in alte, poröse Schläuche, weil die sonst platzen.
Ein sehr drastisches Bild für die damalige Zeit.
Mich erinnert das total an den Versuch, das allerneueste Smartphone-Betriebssystem auf einem 10 Jahre alten Handy zu installieren. Du drückst auf Updates und das System crasht unweigerlich.
Weil die Hardware das gar nicht verarbeiten kann.
Richtig. Die alte Hardware, die alte Form, kann diese neue, gewaltige Dynamik schlichtweg nicht mehr fassen.
Das ist eine hervorragende Analogie. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann stoßen wir auf die scharfe, institutionskritische Perspektive des Textes. Der neue Wein, also das neue Betriebssystem in deinem Beispiel, das ist diese bedingungslose Barmherzigkeit.
Und die alten Schläuche oder den Glauben, sondern etwas viel tiefer liegendes.
Ganz genau. Es ist zum Beispiel auch keine Kritik am Judentum per se. Jesus und seine ersten Anhänger waren ja selbst Juden. Es war eine rein innerjüdische Debatte damals.
Was wird dann attackiert?
Attackiert wird jede Ordnung. Egal ob religiös, politisch, wirtschaftlich oder sozial, die anfängt, ihre eigenen Regeln, ihre strukturelle Reinheit oder ihren Status höher zu bewerten als den konkreten, leidenden Menschen.
Wenn die Regel wichtiger wird als der Mensch.
Ja. Wenn ein System sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, um seine Vorschriften fehlerfrei zu exekutieren, dann wird es starr. Religiöse oder eben staatliche Institutionen verlieren schlagartig jede Legitimität, wenn sie anfangen, verletzliche Menschen auszusondern oder zusätzlich zu beschämen, anstatt ihnen eigentlich zu dienen.
Und wie zeigt der Text die Konsequenzen von so einem institutionellen Versagen auf?
Ganz am Ende des Kapitels gibt es dazu ein unfassbar starkes Bild. Jesus blickt auf diese riesige Menschenmenge und der Text sagt, er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren erschöpft und orientierungslos wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Wie Schafe ohne Hirten.
Das ist eine zeitlose Diagnose. Gesellschaften brauchen Strukturen und Führung, die Menschen tragen und stützen. Wenn der Apparat aber nur noch stur Regeln abarbeitet und null Empathie mehr für das individuelle Leid hat, dann ist er eben ein alter Schlauch geworden. Er platzt und die Menschen bleiben komplett auf der Strecke.
Also was bedeutet das jetzt alles konkret für unseren Umgang mit diesen alten, antiken Überlieferungen? Wir haben jetzt gesehen, wie wunderbar flüssig sich das alles mit Hilfe von Habermas in so eine moderne Sozialethik oder in Konzepte wie Gesundheitsgerechtigkeit übersetzen lässt.
Ja, das funktioniert erstaunlich gut.
Aber, und da muss ich jetzt kurz mal reingrätschen und den Anwalt des Teufels spielen, wenn wir diesen Text jetzt komplett durch den soziologischen Fleischwolf drehen, ne, und alles Mystische, alles Transzendente in weltliche Begriffe wie Resozialisierung übersetzen, töten wir den Text dann nicht, nur um ihn zu studieren?
Das ist eine sehr legitime Sorge.
Ich meine, machen wir aus Matthäus 9 am Ende nicht einfach ein trockenes, seelenloses politisches Strategiepapier der UN? Was passiert mit dem Himmel? Verliert die Geschichte da nicht ihre Seele?
Das ist die absolute Kernfrage, vor der wir stehen, wenn wir philosophische Filter wie den von Habermas anwenden. Und die Analyse, die wir besprechen, warnt auch sehr deutlich vor einer vollständigen Säkularisierung.
Okay, also nicht alles übersetzen.
Genau. Wenn wir den Text restlos auf eine allgemeine Humanitätsmoral reduzieren, dann berauben wir ihn seiner eigentlichen Kraft. Das Konzept, das uns hier weiterhilft, nennt sich diskursiver Synkretismus.
Okay, schon wieder so ein Begriff? Diskursiver Synkretismus, was passiert da genau im Diskurs? Werden da einfach alle Weltreligionen in einen Mixer geworfen und zusammengemischt?
Nein, genau das Gegenteil. Es bedeutet, dass der Text zwar unzählige Berührungspunkte mit anderen großen philosophischen und religiösen Traditionen hat, er kann mit ihnen in einen extrem tiefen Dialog treten, also in einen Diskurs. Aber er verschmilzt eben nicht völlig mit ihnen.
Er behält quasi seine eigene DNA.
Richtig. Er behält seinen eigenen, unübersetzbaren Stachel. Lass uns das mal ganz konkret vergleichen, das macht es klarer.
Okay, nehmen wir zum Beispiel den antiken Stoizismus. Der war ja damals extrem populär, diese ganze Philosophie der inneren Ruhe und so.
Richtig. Der Stoizismus teilt mit Matthäus 9 die grundlegende Einsicht, dass Menschen eine vernünftige Lebensordnung brauchen, um nicht komplett im Chaos zu versinken.
Soweit die Gemeinsamkeit.
Aber Matthäus widerspricht dem stoischen Ideal der absoluten affektiven Unerschütterlichkeit. Bei den Stoikern ging es ja darum, sich emotional vom Leid abzukoppeln, wie so ein Fels in der Brandung zu sein. Nichts darf mich berühren.
Und bei Matthäus?
Da geht es nicht um kühle Selbstgenügsamkeit, sondern um empfangene Heilung, um relationales Erbarmen. Jesus wird ja emotional tief berührt vom Leid der Menschen. Das ist das Gegenteil von stoischer Ruhe.
Spannend. Und wie sieht es mit dem Buddhismus aus? Da geht es ja ganz zentral um das Überwinden von Leiden.
Da gibt es eine riesige Brücke über das Thema Mitgefühl. Beide Traditionen nehmen die menschliche Verletzlichkeit extrem ernst. Aber während buddhistische Wege oft auf Erkenntnis und die Überwindung von Anhaftung zielen, um das Leiden zu beenden.
Das Ego quasi aufzulösen.
Genau. Interpretiert Matthäus die Heilung völlig anders? Hier ist Heilung primär die Begegnung mit einer Person. Es ist eine aktive, rettende Zuwendung Gottes, die real in die Geschichte eingreift.
Okay, und was ist mit dem Islam? Wenn wir über Barmherzigkeit sprechen, das ist ja im Islam ein absoluter Kernbegriff. Ich meine, jeder Koranvers beginnt mit dem Verweis auf den barmherzigen Gott.
Absolut. Im Austausch mit dem Islam finden wir massive Schnittmengen bei der Hochachtung vor der Barmherzigkeit und der unbedingten Verantwortung für die Bedürftigen, die Armen und die Kranken.
Aber wo ist dann da der Bruch?
Die Bruchlinie, dieser unübersetzbare Rest, von dem wir sprachen, liegt hier in der Christologie.
Also in der Frage, wer Jesus eigentlich ist und mit welcher Autorität er da auftritt?
Exakt. Im Islam ist Jesus ein hochverehrter Prophet. Aber in Matthäus 9 maßt sich Jesus an, Sünden direkt hier auf der Erde zu vergeben.
Was eigentlich nur Gott darf.
Richtig. Eine Vollmacht, die im jüdischen wie im islamischen Verständnis eigentlich ausschließlich Gott allein zusteht. Das ist ja der eigentliche Skandal der ganzen Geschichte damals.
Verstehe.
Und das bringt uns zu den Grenzen jeder säkularen Übersetzung. Weißt du, moderne, bürokratische Systeme neigen dazu, den Menschen in seine Einzelteile zu zerlegen. Fast wie an einem Fließband.
Der Arzt ist nur für den Körper zuständig.
Der Psychotherapeut kümmert sich um die Seele.
Der Richter ist für das Strafrecht da.
Und der Sozialarbeiter macht dann die Integration.
Jeder bearbeitet halt wirklich nur sein eigenes Aktenzeichen.
Genau so ist es. Matthäus 9 aber weigert sich kategorisch, diese Sphären funktional zu trennen. Sündenvergebung, physische Heilung, soziale Wiedereingliederung und eschatologische Hoffnung greifen hier organisch ineinander.
Alles passiert gleichzeitig.
Ja, und dieser Teil des Textes, der sich eben nicht in saubere politische Begriffe übersetzen lässt, etwa Jesu Autorität oder diese Berichte von Dämonenaustreibungen, das ist kein naiver antiker Mythos, den wir einfach wegschneiden können.
Sondern?
Es ist der Ausdruck einer tiefen Dimension. Er erinnert uns daran, dass der Mensch hier als absolutes Ganzes betrachtet wird. Als ein Wesen, das nicht in irgendwelche Teilsysteme aufgespalten werden darf, sondern das eingebettet ist in eine rettende Beziehung zu etwas, das sehr viel größer ist als er selbst.
Das ist wirklich tiefgreifend. Wir haben in einer lauten, staubigen, antiken Notaufnahme angefangen und landen bei einer fundamentalen Systemkritik daran, wie wir Menschen heute in moderne Aktenzeichen zerlegen.
Eine weite Reise.
Uns doch unfassbar deutlich, dass sich eine wirklich humane Gesellschaft exakt an einem einzigen Maßstab messen lassen muss. Und zwar daran, wie sie mit ihren verletzlichsten und kaputtesten Mitgliedern umgeht.
Richtig.
Barmherzigkeit ist eben kein nettes, privates Gefühl, das man sonntags mal kurz hervorkramt. Es ist die harte, sozial vernünftige Grundlage, die darüber entscheidet, ob unsere Institutionen überhaupt noch eine Existenzberechtigung haben.
Und es verdeutlicht, dass eine moralische Ordnung ohne eine begleitende, erbarmende Praxis immer defizitär bleibt. Die Regeln, so gut sie vielleicht auch gemeint sein mögen, dürfen niemals, absolut niemals wichtiger werden als der Mensch, für den sie eigentlich gemacht wurden.
Das ist wirklich ein fantastischer Schlusspunkt für unsere Reise durch dieses Material. Wir möchten dich, der uns gerade zuhört, jetzt noch mit einem provokanten Gedanken entlassen. Etwas, das du heute direkt mit in deinen Alltag nehmen kannst. Wir haben heute viel über das Betriebssystem der Barmherzigkeit und über diese alten Schläuche gesprochen.
Die verhärteten Strukturen.
Genau. Wirf doch heute mal einen ehrlichen, wirklich schonungslosen Blick auf die Strukturen in deinem eigenen Leben. In deinem Unternehmen, in deinem Team auf der Arbeit, in deinem Verein oder auch einfach in deinen sozialen Kreisen. Sind das funktionierende Systeme, die Menschen aufbauen und bei Fehlern auch wieder integrieren?
Oder sind sie längst porös geworden?
Eben. Sind es vielleicht längst alte Schläuche geworden, die nur noch reflexartig formale Regeln verteidigen und dabei die Menschlichkeit komplett auf der Strecke lassen? Frag dich das mal. Wem gibst du heute in der Praxis den Vorzug? Der perfekten, fehlerfreien Regel oder dem fehlerhaften, aber unendlich wertvollen Menschen? Denk mal drüber nach. Danke, dass du bei dieser Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.